Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Heute mit dem IFBB-Profi Thomas Antonio Kunz. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Herzlich willkommen auch dir. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Also eine neue Erfahrung, mal was ganz anderes wieder. Das ist mein zweiter Podcast, wo ich dabei bin. Darum, ich bin gespannt.
Super cool. Thomas, also erstmal herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Ich habe ja gesehen, du warst im Mai just noch in New York, richtig?
Genau. Also die letzten Tage, die letzten Monate und Wochen war ich nur unterwegs. Also seit dem Februar bin ich nur am Reisen. Vor 2 Wochen bin ich zurück in die Schweiz gekommen, aber dann war ich noch mal eine Woche in Wien und jetzt bin ich eigentlich mal zu Hause angekommen, ja.
Ah, sehr cool. Und dann direkt in Appendorn im Podcast.
Genau.
Kannst du vielleicht für alle, die nicht mit dem Thema vertraut sind, einmal erklären, was genau bedeutet IFBB? Was ist das?
IFBB ist der International Federation of Bodybuilding. Also ist eigentlich der große Verband, der wurde damals vom Joe Wader gegründet und seinem Bruder. Heutzutage gibt es zwei IFBBs. Es gibt die amerikanische, die IFBB NPC und die IFBB Elite. Die IFBB NPC ist eigentlich der Grundstein der IFBB und die IFBB Elite ist mehr auf Europa bezogen. Also beim IFBB Pro, das sind wirklich, sage ich mal, Knaller, also richtig muskulös, durchtrainierte Athleten. Bei der IFBB Elite ist es mehr noch auf Linie und Ästhetik, also so ein bisschen mehr Beachbody noch. Und ja, bei IFBB Pro League, das wirkt halt wirklich das Höchste, was man eigentlich erreichen kann in diesem Sport.
Okay, muss ich mir das so vorstellen? Also ich zum Beispiel bin ja Westernreiterin und bin in der EWU Mitglied und zahle da auch einen Beitrag. Ist das bei euch auch so?
Also wir bezahlen einfach einmal im Jahr die Gebühr für den Start, also eine Pro-Card, dass du dieses Jahr, sag ich mal, die Lizenz hast zu starten. Und die bezahlen wir einmalig und dann sind wir eigentlich frei, können starten, wo wir wollen. Als Amateur war das noch ein bisschen anders, da musstest du an jedem Wettkampf neue Registrationsgebühren bezahlen und ja, das ist schon ein bisschen jetzt ein Vorteil. Bezahlst du einmal und dann kannst du so viele Wettkämpfe machen, wie du möchtest.
Darfst du das verraten, wie hoch diese Gebühr ist?
Ja, es ist relativ klein, es ist 200 Euro, also Dollar sogar. Also ich meine, als Amateur hat man für jeden Wettkampf bis zu 220 Euro bezahlt. Also ist schon krass, was die für Geld bezahlen, um zu starten.
Ja.
Genau.
Ja, ach krass, ja. Also ganz witzig, mit Johanni hatte ich natürlich das Thema, wer den Podcast noch nicht gehört hat. Johanna Dürr startet ja auch für die IFBB. Was so ein Wettkampf oder die Teilnahme überhaupt kostet. Bei den Frauen ist dann natürlich noch der Fakt dieser Glitzer-Blinky-Bikini. Wir können uns ja nachher mal darüber unterhalten. Glitzer-Blinky-Hose wirst du wahrscheinlich nicht tragen. Aber was dann da noch an Kleidung dazu kommt, was sind das so für Kosten?
Also bei den Männern ist es wirklich sehr human. Also wir bezahlen die Boardshorts. Also in meiner Klasse haben wir die langen Badehosen an. Die kosten mich 60 bis 70 Euro. Also sogar wenn ich noch mit Initialen reinmache und so, noch Swarovski-Steine reinmache. Also ist einiges günstiger als bei den Frauen, das ist schon so. Dafür würde ich jetzt mal sagen, geben wir für die Diät einiges mehr aus, weil die Frauendiät, die basiert halt wirklich auf Gemüse, Eiklar, Fisch. Und bei den Männern ist halt sehr viel Rindfleisch, Pute und alles drin. Und das kostet dann halt auch mehr. Also irgendwo, sage ich mal, gleicht sich das Ganze aus.
Das ist witzig. Was die einen in Bikini stecken, stecken die anderen in Rind.
Genau.
Ja, cool. Thomas, du bist, ich darf es hoffentlich verraten, 25 Jahre jung.
Genau.
Hast aber schon an einer Menge Wettkämpfen teilgenommen. Kannst du uns mal so ein bisschen da mitnehmen? Wie hast du gestartet? Wie bist du zum Bodybuilding gekommen?
Also insgesamt habe ich, glaube ich, jetzt 22 Wettkämpfe gemacht. Ich bin mir nicht 100% sicher, weil irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Angefangen habe ich eigentlich, nachdem ich aufgehört habe mit Fußball, habe ich irgendeine andere sportliche Beschäftigung gebraucht und dann bin ich ins Fitnesscenter und ich hatte immer so mit dem Grundbau, mein Körper war immer so ein bisschen ästhetisch gebaut, dass ich hatte nie irgendwie richtig forcieren müssen, um irgendwas aufzubauen. Und
Okay.
irgendwann ist dann ein Coach auf mich zugekommen und hat mich gefragt, hey Thomas, möchtest du nicht irgendwann mal starten? Und ich so, keine Ahnung, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und dann hat er mir mal erklärt, um was es eigentlich geht, weil ich habe mich mit diesem Sport vorher nie auseinandergesetzt. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Ich so, wann ist der nächste Wettkampf? Es hat geheißen 8 Wochen. Kurz vorher habe ich noch den Urlaub geplant. Ich ging noch in den Urlaub, kam zurück, hatte knapp 6,5 Wochen für die Vorbereitung und habe es dann wirklich geschafft, am ersten Wettkampf den ersten Platz zu holen. Was aber eigentlich das Krasse ist, die Vorbereitungszeit, weil wenn ich mich jetzt vorbereite, mache ich eine Prep über 16 bis über 10, also entweder 16 oder 10 Wochen Diät. Und meine erste Diät, die war 6,5 Wochen. Also ist eigentlich, ich hatte ein bisschen Glück auch. Aber es war auch so der Einstieg in die Szene. Ich sage, wäre nicht alles so einwandfrei abgelaufen, hätte ich vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen.
Okay. Du hast jetzt gesagt, da hat mich ein Coach angesprochen. Heißt das, du warst auch speziell in so einem Studio, wo sich mehrere Leute bewegt haben, die Wettkämpfe machen? Oder wie kam das, dass da halt gerade so ein Coach dann war?
Es war so, ich bin in ein Studio gewechselt, wo sehr viele Wettkampfathleten waren. Und zwar aus diesem Grund, weil ich halt sehr schnell Fortschritte gemacht habe. Und in dem Gym, wo ich vorher war, das waren dann so die Regeln, kein Spiegel, kein Posing, kein lautes Atmen. Und das war mir dann irgendwann zu blöd. Und ich bin nicht der, der im Gym rumstöhnt, ich weiß nicht was, aber ich möchte mich gerne frei fühlen. Und dann habe ich gewechselt in dieses Gym und da ist er halt aufmerksam auf mich geworden. Ich war neu und ich habe halt, sag ich mal, so den Look, den nicht jeder hat, so vom Körperbau her. Und darum bin ich ihm direkt aufgefallen und wir haben dann das Ganze gestartet, ja.
Cool. Wie viele Jahre ist das jetzt genau her?
Das war 2017.
Okay. Und dann hast du einen Wettkampf nach dem anderen gemacht oder ist es dann auf 22 Wettkämpfe gekommen?
Genau, es war wirklich so, dass ich einen nach dem anderen gemacht habe. Grundsätzlich ist es so, die Athleten machen 1 bis 2, maximal 3 Wettkämpfe im Jahr. Und wow. Ich war halt so im Rush und es lief einfach, dass ich pro Jahr bis 9 Wettkämpfe gemacht habe. Und ja, darum kam ich jetzt auf die 22, wenn es nicht sogar schon mehr sind, ja.
Ja. Also das heißt, bei dir gibt es quasi gar keine lange Off-Season, sondern du bist ja die ganze Zeit irgendwie immer schon in Vorbereitung auf den nächsten Wettkampf gewesen, oder?
Genau, also ich hatte in den 4 Jahren hatte ich nie eine Off-Season. Also ich mache jetzt die erste Off-Season und die ist jetzt für 1 Jahr geplant. Ich hoffe, ich kann es durchziehen, weil ich bin halt ein Mensch, ich brauche ein Ziel, ich brauche was, um heranzuarbeiten. Aber mein Coach hat mir auch jetzt gesagt, du hast kein Ziel die nächsten 2 Monate, aber das heißt nicht, dass ich kein Ziel habe. Also ich muss mir jetzt wirklich die Zeit mal nehmen, mich zurückzuziehen, meinem Körper die Ruhe zu gönnen, die er braucht und dann einfach nochmal stärker zurückzukommen.
Ja, okay. Du hattest von Anfang an dann quasi deinen Coach. War der nur fürs Körperliche zuständig oder auch für die mentale Stärke? Wie würdest du das beurteilen?
Also ich hatte am Anfang einen Coach, mit dem habe ich aber relativ schnell abgebrochen, weil es halt so Methoden waren, die ich nicht... sag ich mal, mit denen ich nicht einverstanden war. Und dann hatte ich zeitlang keinen Coach. Dann hatte ich noch eine Frau als Coach, weil sie sozusagen die beste Trainerin in der Schweiz war. Und da war dann für mich egal, ob es eine Frau oder ein Mann war. Mhm. Der habe ich 1 Jahr gemacht und dann habe ich mich aber von ihr getrennt, weil sie halt den Fokus wirklich wieder nur auf Frauen gelegt hat. Und jetzt bin ich beim Stefan Kienzler aus Österreich und mit dem arbeite ich jetzt seit 1,5 Jahren zusammen. Und ich denke auch, dass ich mit dem durchziehen kann, weil wir haben eine Bindung aufgebaut, der kennt meinen Körper und ja, der weiß genau, was ich brauche. Und jetzt zu deiner Frage, also der macht meinen Trainingsplan, meinen Ernährungsplan, der sagt mir meine Pausentage, also der koordiniert eigentlich alles für mich, genau.
Okay, interessant. Und die Coaches bestimmen dann auch, wo du startest, weil ich glaube, es gibt ja eine Geschichte vom Anfang, habe ich von Johanni gehört, wo du mal so eine eigene Entscheidung gefällt hast, was deinen Klassenstart anging. Genau. Vielleicht kannst du das mal erzählen. Die Geschichte fand ich super.
Genau, das war mein erster Wettkampf mit dem ersten Coach. Und der wollte, dass ich bei den Junioren starten, weil da war natürlich die Konkurrenz einige schwächer. Mein Körper war halt immer schon ein bisschen voraus den anderen. Und dann hat er sich gedacht, ja komm, gehen die Junioren, holen den ersten Platz. Er ist glücklich, hat den Pokal. Aber für mich war das so wie keine Herausforderung. Ich wollte mich mit den Großen messen und habe mich dann so hinter seinem Rücken bei den Open angemeldet. Und er ging voll davon aus in der ganzen Prep, dass ich Junioren starte. Dann waren wir Backstage und er kam so zu mir, hey Thomas, du musst auf die Bühne, die Junioren kommen dran. Und dann ich so, nee, ich starte nicht Junioren. Und dann so, was? Dann ist er explodiert, also er war richtig sauer, ging hinten raus, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und dann kam die Open Class auf die Bühne, ich ging auf die Bühne, ich gewann das Ding und ja, dann kam er zurück und sagte, du wusstest schon immer, was richtig ist. Also ich habe halt so meinen Kopf und ich ziehe das eigentlich grundsätzlich auch durch, was ich will. Und ja, es hat geklappt.
Okay, wow. Und letztes Jahr war, ich glaube, trotz Corona dein stärkstes Jahr.
Absolut, ja. Also ich sage auch mal, Corona hat mich stärker gemacht, weil ich war, anfangs Corona war ich in L.A., weil ich dort mein Pro-Debüt machen wollte und wurde dann einen Tag vor dem Wettkampf wurde alles gecancelt. Also ich war dann sozusagen im LA-Lockdown drin und hatte dann mit bisschen Glück habe ich noch einen Flieger rausgekriegt aus Amerika nach Hause, weil es war in diesem Moment so schwer, nach Hause zu kommen. Und dann habe ich mit dem Stefan angefangen zu arbeiten und wir haben geplant, was macht jetzt Sinn? Und er hat mir gesagt, ganz klar, jetzt machen wir 2 Monate Pause, bis sich alles ein bisschen normalisiert, bis wir vielleicht mal wissen, wohin es gehen kann. Mhm. Und dann, wo wir gemeint haben, es fängt an zu locken, haben wir die Prep gestartet. Und ja, ich habe sicherlich etwa noch 4 Wettkämpfe geplant gehabt, die dann abgesagt wurden. Also ich war wirklich nonstop on Prep. Und dann irgendwann fanden die Wettkämpfe wieder statt und ich konnte endlich zeigen, was ich erreicht hatte. Am ersten Wettkampf haben wir ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, weil wir einfach den Körper noch nicht richtig eingestellt hatten. Und ich denke auch nach 12 bis 16 Wochen Prep war der auch so ein bisschen verstört. Und dann auf die letzten 2 Wettkämpfen haben wir das, sag ich mal, die Schrauben wieder richtig angezogen im richtigen Ort. Und ich wurde dann noch 4. und 2. und konnte durch das auch Olympiapunkte holen.
Ah, super. Und Olympia ist dein oberstes Ziel?
Olympia ist mein oberstes Ziel und ich glaube auch das Ziel der meisten IFBB Pros, das ist ja der größte Wettkampf. Und ich glaube, von jedem ist der Traum, auch wenn man es nicht sagt, einmal an der Olympia zu stehen.
Ja, ja. Okay, also da möchte ich gleich noch vorschauen, aber erst nochmal einen Blick zurück. Du sagst, okay, du bist die ganze Zeit irgendwie auf Prep. Mein Azubi hat mir die Frage zugespielt, Mensch, sag mal, wie sieht ein Tag auch ernährungstechnisch, trainingstechnisch in der Off-Season aus und wie in der Wettkampfsvorbereitung? Können wir jetzt gar nicht so wirklich, ne? Aber kannst du uns mal so einen, in Anführungsstrichen, normalen Tag von dir schildern?
Also Off-Season und Diät-Tag ist eigentlich 1:1 gleich. Der Unterschied ist, Off-Season hast du mehr Energie, mehr zu essen. Das heißt, du brauchst weniger Pause. In der Diät habe ich so 2-3 Power-Naps im Tag, wo ich einbaue, weil ich sonst einfach wirklich zu müde wäre. Und in der Off-Season kann ich wirklich eigentlich gut von der Energie leben, die ich über die Nahrung aufnehme. Aber mein Tag startet so, dass ich aufstehe, ich nehme meine Morgenprodukte. Ich habe jetzt zurzeit so ein Stoffwechselantriebprodukt von Metaplus, von Vayu. Und das ist das Erste, was ich am Morgen mache, dass der Körper mal wach wird. Dann gehe ich entweder 30 Minuten oder 40 Minuten raus oder ins Gym Cardio machen. Dann komme ich zurück, mache ich Dehnen, meine Bauchübungen, dann duschen, frühstücken, dann Powernap, dann kommt das zweite Meal, dann gehe ich ins Gym, komme zurück, Post-Workout-Meal, mache meine Coachings, dann, ja, dann ist das, sag ich mal, der Hauptteil vom Tag ist eigentlich durch als Sportler und dann beschäftige ich mich eigentlich nur noch mit dem Coaching, mit den Athleten, mit der Freizeit, dass ich sonst hier ein bisschen mache. Ich lebe in einer WG, da ist immer was los. Und ja, ich sage so, bis 16, 15 Uhr, 17 Uhr ist so Bodybuilding und dann der Rest vom Tag ist dann wirklich eigentlich nur noch den Tag abarbeiten und eigentlich schon auf den nächsten Tag nach vorne schauen.
Okay, okay. Bist du Frühaufsteher? Wann startet dein Tag?
Also es kommt auch immer auf die Situation drauf an. In der Diät, wenn man Hunger hat, ist man eh früher wach. Dann bin ich so um 6 Uhr wach. Off-Season um 8, 8:30.
Okay, aber du gehst dann trotzdem erstmal ins Nüchtern-Training. Das habe ich richtig verstanden. Okay, okay. Und Powernap ist das, also ich bin auch selber Schlafcoach, ist das dann wirklich so ein 20 Minuten, worüber wir sprechen? Oder was heißt das für dich?
Ja, also ich mache es wirklich so, dass ich probiere 20 bis 30 Minuten, also und dann stelle ich mir einen Wecker. Wenn ich aber wirklich richtig, richtig müde bin, dann mache ich so einen Wecker. Und dann sind es meistens so 40, 45 Minuten.
Okay, ja. Okay. Dann sprachst du von Coachings. Das heißt, du coachst international oder nur in deiner Umgebung. Wovon sprechen wir da?
Ich mache Online-Coaching. Also ich habe Athleten von wirklich internationaler Ebene. Ich habe Spanier, ich habe Amerikaner, ich habe Deutsche. Ich habe Schweizer, ich habe vor allem Schweizer, aber ich habe wirklich auch internationale Athleten. Und ich habe auch Lifestyle-Kunden, also nicht nur Wettkampfathleten.
Okay, interessant. Aber du studierst auch noch, richtig?
Genau. Also ich habe jetzt dieses Jahr... Alles? Ja, ich sage jetzt mal, mit genügend Planung geht alles, weil das Studium ist ja heutzutage eigentlich auch von zu Hause aus erreichbar. Also man muss nicht immer in die Universität und das spart einem schon extrem viel Zeit. Und ich mache es Teilzeit, das heißt, ich habe 4 Module pro Tag und das nur 2,5 Tage pro Woche. Also bin ich auf 10 Modulen. Und das heißt, wenn ich das gut plane, ist das problemlos. Aber dieses Jahr habe ich mir wirklich gesagt, ich mache kurz einen Studienbreak, dass ich wirklich mal nur auf den Sport setzen kann. Und jetzt im September mache ich dann weiter. Genau.
Okay, was studierst du, Thomas?
Wirtschaftsrecht. Also Wirtschaft ist eigentlich nur der kleine Teil und der Rest ist wirklich Recht, also Jura.
Okay. Und wo siehst du dich, wenn, also wie planst du deine Sportkarriere, bis wann realistisch gesehen sagst du, naja, ich mache das jetzt noch so und so lange und deswegen mache ich auch mein Studium und was ist dann dein Traumjob?
Ich bin eigentlich so ein bisschen der Typ, ich lasse es auf mich zukommen. Ich schaue, dass ich überall gut so vorlege, dass ich überall ein bisschen die Möglichkeiten habe. Aber ich weiß nicht, wie ich in 2 Jahren denke. Ich weiß nicht, wie ich in 2 Jahren dastehe. Vielleicht geht es körperlich nicht mehr und ich muss den Sport stoppen. Vielleicht bin ich auch gerade am Höhepunkt und mache noch 5 Jahre weiter. Darum schaue ich einfach, dass ich überall, sag ich mal, gut vorlegen kann, dass ich überall eine Tür geöffnet habe, wo ich dann wirklich reintreten könnte.
Ja, okay. Klingt nach einem guten Plan. Hat dich schon mal eine Verletzung ausgenockt?
Ja, ich hatte vor Rumänien, vor einem Wettkampf, musste ich die Leiste und den Bauchnabel operieren. Das heißt, ich war eigentlich nicht in der Lage, 3 Wochen zu trainieren und das 6 Wochen vor dem Wettkampf, was okay. natürlich nicht geht. Ich habe dann trotzdem trainiert, halt wirklich einfach mit 30-40%. Und ja, das ging irgendwie schon, aber ich... Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich würde es niemandem empfehlen, aber ich sage, als Profi musst du halt wirklich mal auf die Zähne beißen und einfach durchziehen.
Okay, und wie ist dann der Wettkampf gelaufen?
Ich war in der Top 6, also ich habe Punkte geholt. Ich ging nicht mal mit so hohen Erwartungen an diesen Wettkampf, weil das Feld war extrem stark und es war mein zweiter Profi-Wettkampf. Ich war einiges jünger als die meisten. Mhm. Die meisten Profis sind ja so um die 29 bis 35, also ich bin wirklich ein Küken in dieser Liga. Und darum bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.
Ja, top. Genau. Super. Zurückblickend, Corona ist an dir vorübergegangen oder hast du es im Ausland irgendwie mitbekommen? Wie hast du dich geschützt?
Corona ist durch mich durchgegangen sogar. Oh. Also ich hatte es sogar, aber ich hatte es lange nicht. Also ich kam gut drumherum, halt wirklich mit der Maskenpflicht und. Und ich habe mich immer so aus größeren Mengen zurückgezogen, weil ich einfach wirklich sicher sein wollte, dass ich es an die Wettkämpfe schaffe, ohne positiv getestet zu werden. Aber dann, ja, das Schlimmste war am Wettkampf in Houston, weil da war die Masken weg. Und da bist du halt wirklich unter allen Leuten. Und genau da hat es mich dann auch erwischt. Und ja, es war mitten in der Wettkampfsaison. Und ich habe es aber nicht direkt gemerkt. Ich war dann am zweiten Wettkampf, habe den noch durchgezogen und am Tag danach sind die Symptome eingetreten, also war mir dann klar, hey, Thomas, du warst mit Corona auf der Bühne, also eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte, weil ich habe schon gemerkt, meine Form war nicht so, wie sie sein sollte. Ich habe über Nacht extrem viel Wasser verloren, weil ich einfach so die Fiebergefühle hatte. Ich bin abgeflacht und ich hatte dann auch nicht die Power, die ich sonst habe, aber ich habe mir dabei nichts Großes gedacht. Ich dachte, es war der Stress oder so. Ich meine, ich war 3 Monate ganz alleine unterwegs. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Und dann, wo ich am Sonntag nach dem Wettkampf aufgestanden bin und die Gliederschmerzen hatte, die Müdigkeit und das Kratzen im Hals, wusste ich einfach, ich muss mich testen lassen. Okay. Und dann habe ich das positive Ergebnis gekriegt und ja, dann war alles klar.
Wow, okay. Wie ist dann weitergegangen? Wie lange warst du dann in Quarantäne oder was hast du dann gemacht? Du warst ganz alleine, ja, ne?
Genau, ich war dann 10 Tage in Quarantäne, also 10 Tage nicht ganz, weil in Amerika ist so, ab Tag der Infektion 10 Tage. Also ich war, glaube ich, dann noch 5 Tage verpflichtet, zu Hause zu bleiben, konnte dann nochmal testen, war negativ und konnte dann wieder mich frei bewegen.
Okay. Genau. Und hast auch dann direkt den nächsten Wettkampf wann gehabt?
3 Wochen später. Und zuerst habe ich mich hier entschieden, den Wettkampf sausen zu lassen, bin zurück nach Mexiko geflogen und wollte da einfach noch ein bisschen entspannen nach Corona. Aber es hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen, weil ich habe mir so gedacht, ich bin jetzt hier, ich habe die Möglichkeit, die Wettkämpfe zu machen. Es gibt viele, die möchten starten, die bringen es aber nicht hin. Und dann habe ich gesagt, hey, zieh durch, mach den Wettkampf noch, weil im Nachhinein würdest du es wahrscheinlich bereuen, wenn du es nicht durchziehst. Dann habe ich 12 Tage vor dem Wettkampf entschieden, den Wettkampf noch zu machen, habe dann wirklich nochmal eine Hardcore-Prep gemacht, die 12 Tage, und habe es dann nochmal auf die Bühne geschafft.
Wow, krass. Riesen Respekt von mir. Vor allen Dingen, dass du das alleine durchgezogen hast, dann noch in einer fremden Umgebung, wie auch immer. Also großen Respekt. Und hast du, sagst du, du hast keine Nachwirkungen, weil man hört ja schon mal in den Medien, es gibt dieses Fatigue-Syndrom oder andere hatten Herzrhythmusstörungen oder. Sagst du, da ist was von geblieben oder bist du gut davon gekommen?
Also die ersten 3 Wochen war die Müdigkeit extrem. Also ich bin jederzeit eingeschlafen, wo ich hingesessen bin oder hingelegen, ging 2 Sekunden und ich war weg. Und was ich jetzt noch merke, ist der Sauerstoff. Also ich bin viel schneller außer Puste und die Treppe ist für mich zurzeit extrem anstrengend. Also auch das Cardio ist anstrengender, aber ich behalte es bei, um einfach wieder in den normalen Rhythmus zu kommen und das Lungenvolumen wieder zu optimieren.
Okay, dann nehmen wir das Thema doch mal auf. Wie viel Prozent Cardio-Training machst du? Was spielt das für eine Rolle?
Es kommt immer darauf an, wie das Gewicht stagniert. Also Cardio probieren wir zu minimalisieren, weil Cardio kann auch die Muskeln verbrennen. Also die Leute, die das Gefühl haben, in einer Diät oder zum Abnehmen braucht man Cardio, das ist komplett falsch. Also das Cardio ist wirklich, sag ich mal, das I, also das I-Pünktchen auf dem I. Das muss man nur hinzufügen, wenn es wirklich nötig ist. Am besten fängt man an mit einem Defizit bei der Ernährung und Krafttraining. Dann schaut man mal die ersten 2-3 Wochen, wie viel geht runter. Und wenn dann das Gewicht stagniert, kann man anfangen, das Cardio reinzumachen. Und wenn jemand jetzt sagt, ich liebe Cardio, dann kann man es auch von Anfang an reinmachen. Aber ich würde nicht über 20, 25 Minuten gehen am Anfang und dann wirklich auf so 15 Minuten, sag mal, Steps steigen. Weil alles über 60 Minuten ist dann wirklich einfach nur noch Katabol und hat dann nichts mehr mit Muskelaufbau oder gesundem, sag ich mal, Leistungssport zu tun.
Okay, ja, cool, danke. Mit wie viel Prozent Körperfett bist du letzten Mal auf die Bühne gegangen?
Ich habe es nicht gemessen, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich denke jetzt in Houston war mein tiefstes Körperfett, also mein tiefster Körperfettgehalt und das würde heißen, ich war unter 3%. Also das, cool. Das letzte Mal, wo ich mich gemessen habe, war ich glaube ich 2,8, das würde heißen, ich war ungefähr zwischen 2,5 und 2,8.
Okay, kannst du uns kurz sagen, wie groß und wie schwer bist du jetzt? Weil also das, was man auf deinem Account sieht, ich sehe dich jetzt in der Kamera, die Zuhörer ja leider nicht, was sehr schade ist. was hast du jetzt?
Also jetzt wiege ich 105 Kilo.
Okay, bei einer Größe?
Bei einer Größe von 1,84 und bin eigentlich noch relativ lean. Also ich habe noch nicht groß an Fett oder so oder Wasser angesetzt.
Ja, du trägst gerade ein Langarm-Shirt und man sieht die Definition durch dieses Shirt. Ja. Ich brauche ein Foto, was ich mit veröffentlichen kann. Ja, ist gut. wie viel Kalorien nimmst du an einem Off-Season und einem On-Season-Tag zu dir?
Also ich sage jetzt mal, an einem On-Season-Tag starten wir mit so 3500 Kalorien und enden wahrscheinlich so bei 2,7, 2,6. Mhm. Und Off-Season starte ich mit 4400 und kann enden bei 5,9. Also ich habe wirklich einen extrem starken Stoffwechsel und wir arbeiten vor allem mit Kohlenhydraten, mit wenig Fett. Darum können wir auch relativ lean bleiben mit einer hohen Kalorienanzahl.
Ah, okay, cool. Und sag mal, wie lang sieht so ein Training bei dir aus? Du hast gerade so ein bisschen strukturiert deinen Tag, aber wie lang dauert bei dir eine Trainingseinheit und wie baust du die auf?
Also meine Trainingseinheit war früher viel länger als jetzt. Also ich war der Meinung, dass desto länger, desto besser. Aber mit dem neuen Coach und mit dem Progress, den wir jetzt auch gemacht haben, habe ich gemerkt, dass einfach ein kurz, intensives, knackiges Training viel mehr Wert hat. Also zurzeit habe ich 5 Übungen an 2 Arbeitssätzen. Das heißt, 10 Sätze pro Training. Und ich fange an mit Verbundsübungen, wo der Muskel im Ganzen trainiert wird. Also wenn ich jetzt die Brust trainiere, fange ich an mit Bankdrücken oder so. Und ja, und gehe dann so zu den Fleiß einfach noch in die Details und bei den Schultern, mit dem Schulterdrücken, bei den Beinen, mit der Beinpresse oder den Squats, halt wirklich einfach Verbundsübungen, wo man den ganzen Muskel trainiert und dann bricht man das auf den Muskel runter. Und ich denke wirklich in 45 Minuten bis 60 Minuten, wenn man dran bleibt und nicht noch groß labert oder am Handy ist, hat man ein Training durch.
Ja. Finde ich gut, dass du das sagst, weil also das ist wirklich auch, was man so im Studio sieht, dass die zwischen jedem Satz an ihrem Handy rumdaddeln. Ich befürworte ich auch nicht. Da sage ich, hey, leg's mal zur Seite, Muscle-Mind-Training, bleib dabei, ne? Also, hast du dein Handy dabei im Training?
Ich hab's dabei, aber mehr aus dem Grund, wenn was Wichtiges ist. Also ich schaue nicht aufs Handy, wenn eine Nachricht ist. Ich habe es auch auf stumm geschaltet und dann nur die wichtigen Kontakte also on. Und ich schreibe dann meistens beim Cardio zurück, oder wenn ich zu Hause bin. Also während dem Training gibt es das bei mir nicht, dass ich zurückschreibe. Was ich halt oft noch mache, ist Videos für die Story oder so. Aber ich drücke jetzt nicht da zwischen den Sätzen auf dem Handy rum. Das überhaupt nicht. Ich finde also eben auch, wie du sagst, man kommt aus dem Muscle-Mind-Connection raus, man ist nicht mehr im Fokus drin. Und ja, ich finde es halt einfach unnötig.
Ja.
Eine Stunde ohne Handy sollte man überleben.
Ja, guter Hinweis. verrätst du uns, welche Supplemente du nimmst oder was du grundsätzlich empfehlen würdest?
Also ich nehme, sage ich mal, für den Starter oder für das Basic-Paket nehme ich extrem zu viel. Also ich sage jetzt mal, das Nötigste ist sicher das Isolat, also ein Whey, nach dem Training, um schnelle Proteine zuzuführen. Ich würde aber auch wirklich sagen, das Whey nicht zu oft nutzen, weil Protein aus reichhaltiger Nahrung ist immer besser. BCAAs also, oder EAAs für die Elektrolyten, für den Mineralienhaushalt während dem Training. Dann habe ich Dextrose während dem Training, um ein bisschen Kohlenhydrate und Energie während dem Training zu haben. Glutamin für die Regeneration und für die Verdauung. Und das sind die Basics. Dann könnte man noch Omega-3 für den gesunden Fetthaushalt haben. Zink, Magnesium. Magnesium würde ich auch sehr empfehlen.
Ja.
Magnesium ist ein Produkt, das ist nicht nur gegen die Krämpfe, es ist einfach wirklich auch für den Mineralienhaushalt, was, sag ich mal, den Muskel gesünder macht. Und das darf man auch nicht vernachlässigen. Aber ich sage mal, das sind so die Basics. Aber man könnte natürlich noch 10 mehr empfehlen. Aber ich sage jetzt mal, wenn man ein geringes Budget hat, würde ich auf EAAs, Whey und Magnesium setzen und Glutamin. Die 4 Produkte.
Ja, perfekt. Stehen alle auf meinem Schreibtisch. Perfekt. Ich bin bei dir. Eine ganz wichtige Frage, die ich habe mal so hier im Studio rumgefragt, sag mal, was soll ich den Thomas fragen? Und von den Jungs kam, der soll mal sagen, was sind die Voraussetzungen, um erfolgreich im Bodybuilding zu werden? Was muss ich grundsätzlich mitbringen, körperlich und mental?
Also körperlich musst du eigentlich mitbringen, dass du immer weitermachst. Also du musst einfach, sag ich mal, nein, körperlich musst du eigentlich nichts mitbringen, weil das kommt dazu. Das kommt mit der Zeit. Das hast du nicht von heute auf morgen. Mental ist der große Aspekt. Man muss halt einfach mental genug stark sein, die harten Tage durchzuziehen. Die Tage, wo man mal sagt, hey, ich kann nicht mehr, dass man sich dann auch wirklich eine Pause gönnt, dass man mental so stark ist, dass man sagen kann, hey, ich kann auch ohne Training besser werden in dem Moment. Ich sage, das Bodybuilding ist wirklich eigentlich mehr mental als körperlich, weil das Körperliche wird vom Mentalen gesteuert. Und wenn das Mentale nicht stimmt, wird der Körper auch nicht stimmen.
Ja, okay. Wo holst du dir da wer ist dein Energielieferant? Was gibt dir die mentale Power?
Ich würde jetzt mal sagen, ich selber. Also wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann gehe ich einfach in mich rein, ich komme runter, ich lese, ich höre einen Podcast oder höre ein bisschen Musik und gönne mir einfach mal eine Zeit für mich, gehe spazieren, frische Luft. Manchmal ist wirklich einfach schon ein bisschen andere Eindrücke, ein bisschen ein anderes Umfeld, was helfen kann, um den Kopf wieder zu erfrischen, um wieder neue Energie zu tanken. Die meisten Leute erwarten sich immer zu viel, oder? Ich glaube immer, es braucht einen riesen Change. Dabei sind es wirklich kleine Sachen, die man sich einfach mal gönnen muss oder einen Step zurück machen und einfach Energie zu tanken und wieder mental im Game zu sein. Und dann gibt es halt einfach wirklich auch Tage, da muss man hart genug sein und auf die Zähne beißen, auch wenn es einfach nicht mehr geht und nicht jammern. Weil ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe Hunger in der Diät. Es gibt das, ich habe Hunger und es gibt das, ich habe Hunger. Also es gibt die Leute, die sagen, ich habe Hunger, weil sie einfach gerade Bock haben auf Essen. Und dann gibt es dann die Leute, die sagen, ich habe Hunger, weil es wirklich nicht mehr geht. Und da muss man sich wirklich so lieb sein und sagen, ich gehe bis zum Punkt, wo es nicht mehr geht. Und dann kann man darüber reden, ob man das Essen ein bisschen erhöht. Und nicht, ich habe jetzt gerade Bock auf was.
Ja. Schön, im Coaching unterscheide ich das auch schon mal. Es gibt den Appetit, ne, wie du schon sagst, weil etwas gerade gut aussieht, gut riecht oder gerade da rumliegt. Oder es gibt wirklich diesen extrem körperlichen Hunger. Das kennen ja viele sogar gar nicht mehr. Ne, den man sagen muss, ess wirklich mal über Stunden nichts, um mal wieder körperlich wahrzunehmen, was ist ein richtiges Magenknurren? Wie fühlt sich das wirklich an? Ne?
Ja, heutzutage ist das halt einfach so Gewohnheit, dass man einfach immer am Essen ist, dass man gar nicht mehr wirklich, wie du sagst, weiß, was Hunger ist. Und darum ist auch gut, sag jetzt mal, dass man vielleicht die letzte Mahlzeit mal so um 10 isst oder um 9:30 und bis um 8 Uhr, 9 Uhr morgens mal nichts hat, dann weiß man auch, hey, jetzt ist der Magen leer, jetzt kommt das Hungergefühl. Und jetzt weiß ich wieder mal, was Hunger ist. Durch den Tag würde ich den, sag mal, den Hunger nicht empfehlen, weil du brauchst ja die Energie. Aber ich würde auch wirklich einfach Sachen nehmen, die leicht verdaubar sind, die einem die Energie geben, die man braucht und nicht irgendwie überschüssig.
Okay, ja. Darf ich dich fragen, wie sieht es aus mit Partnerschaft, mit Familie? Bei all dem, was du machst, gibt es dafür Platz oder sagst du, oh nee, im Moment liegen meine Prioritäten woanders?
Also es gibt auf jeden Fall dafür Platz. Also Partnerschaft habe ich zurzeit keine. War ist auch schon länger her, weil es ging damals aus sportlichen Gründen auseinander. Weil es ist halt einfach nicht mit allen vereinbar. Also ich sag mal, jeder Lifestyle ist anders. Und wenn jemand natürlich den Lifestyle hat, nur chillen, nur genießen, dann kann man das nicht mit dem Bodybuilding vereinbaren. Aber meine Familie, also die sehe ich oft und auch Familienessen meide ich nicht. Wenn ich auf Prep bin, nehme ich halt meinen Töpper mit und sonst esse ich einfach mit. Dann sage ich, hey, mir egal, ich esse jetzt einfach heute mit der Familie, die Makros sind mir egal. Family Time, wirklich Quality Time. Es gibt einem auch die mentale Energie. Und ich sage, wenn man konstant dran ist, dann ist ein oder zwei oder drei Meals die Woche, die man auswärts ist oder bei der Familie, nicht schlimm. Das liegt einfach, ich sage, man muss konstant sein, immer durchziehen, dann kann man sich auch ein bisschen mehr erlauben und dann ja, hat man auch die Qualität mit den Leuten, mit der Familie, was zu unternehmen, ohne gerade ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, und ich glaube so, was die richtigen Freunde sind, die akzeptieren das dann auch, ne? Wenn man dann rausgeht und die bestellen sich vielleicht die Pizza oder und du sagst, nee, ich bin aber in der Vorbereitung und wenn es wirkliche Freunde sind, dann jammern die auch nicht darüber, dass du jetzt die Pizza nicht mit isst, sondern sie akzeptieren das und fördern dich in deinen Zielen.
Absolut, also sind wirklich so, also meine Freunde, meine Brüder, meine Familie, die nehmen auch extrem Rücksicht, wenn ich auf Prep bin. Zum Beispiel, sie kochen auch anders oder haben auch andere Lebensmittel zu Hause. Ich lebe ja mit meinen Brüdern in einer WG. Wenn die wissen, ich bin auf Prep die letzten Wochen, also die kaufen keine Fastfood, keine Tiefgefrierpizza oder so mehr rein. Die halten den Schrank wirklich clean auch, dass ich einfach nicht in die Versuchung komme oder mich, sag ich mal, den Gelüsten nicht hergeben würde, sondern einfach, dass sie mich irgendwie unterstützen können. Also ich schätze das sehr und sehe es auch nicht als selbstverständlich.
Aber sag mal, wie ist das, wenn du jetzt sagst, jetzt gönne ich mir ja mal eine längere Pause? Kriegst du Gelüste auf so Dinge oder machst du es jetzt auch nicht?
Nee, ich krieg Gelüste. Ich bin da, also ich bin ein guter Esser, ich esse gerne. Und ich sage gerne pro Tag ein, zwei Meals oder Snacks, die nicht auf dem Plan sind, gönne ich mir sowieso. Weil ich sage, wenn man sich wirklich mal zurücklegt, erholen muss, muss man sich einfach auch mal gönnen. Ich sage, man muss nicht fressen und fett werden, aber man muss nicht auf alles verzichten, weil irgendwo braucht man auch Lebensqualität, mal Freiheit. Und wenn, sag ich mal, auch wenn es nur eine Sauce ist, die anders ist oder so, oder mal ein anderes Gewürz, das macht manchmal schon, sag ich mal, Welten aus. Oder du kannst mal das Zuckerketchup nehmen oder wirklich, oder eine Rahmsoße, die du nie hast. Das sind die kleinen Dinge. Ich brauche nicht mal eine Pizza oder so, sondern einfach mal ein bisschen mehr Auswahl, Freiheit. Und schlussendlich bin ich dann meistens doch bei den Basics. Aber wenn ich mal kann, dann gönne ich mir auch was anderes.
Ja, genau. Ich glaube aber auch, wenn man das über eine gewisse Zeit macht, dann hat sich das schon verselbstständigt. Ne? Okay. Und wir können dann diese kleinen Dinge auch genießen, wo jemand anders wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht zwei Stücke Torte braucht, sind für uns die Kleinigkeiten schon die Kirsche auf der Torte.
Und zum Beispiel, wenn ich, sag ich mal, wenn ich Pasta, also ich mache meistens Vollkornpenne, in der Diät kann ich das auch machen. Der Unterschied ist halt einfach, dass ich dann vielleicht mal eine Pesto drüber mache oder Reibkäse dazu machen. Das mache ich dann in der Diät nicht. Und darum ist das für mich dann schon wie ein Luxus oder eine Gönnung und trotzdem von den Kalorien extrem sauber. Also es macht kleine Unterschiede, aber für den Geschmack ist es halt einfach schon bombastisch.
Ja, cool. Eine Frage noch, die habe ich hier vergessen auf meinem Zettel. Wie verdient man sich seine Pro-Card?
Die Pro-Card, heutzutage ist es einiges einfacher, die zu gewinnen. Meistens gibt es bis zu 29 an einem Wettkampf. Und ich finde das eigentlich schon fast eine Frechheit für die Athleten, die die Pro-Card früher gewonnen haben, weil wo ich angefangen habe, da gab es im Jahr 4 oder 5 Wettkämpfe, wo man überhaupt die Pro-Card gewinnen konnte. Und dann musste man den Klassensieg machen plus den Gesamtsieg. Heutzutage reicht zum Teil schon der Klassensieg oder der dritte Platz im Gesamtsieg. Und das finde ich dann so vom Niveau her nicht mehr so leiwand, also ist halt nicht mehr dasselbe.
Wie kamst du zu der Entwicklung? Weißt du das? Kannst du dazu was
sagen? Ja, ich denke halt mit der Spaltung von der IFBB Elite und der IFBB NPC, brauchen die halt wie neue Pros, neue Athleten, einen neuen Anreiz, die Athleten in dieser Liga zu halten. Und aus diesem Grund haben die wahrscheinlich so mit den Pro-Cards ein bisschen gelockt, denke ich mal.
Okay. Ja, cool. Also von meinem Zettel habe ich alle Fragen abgearbeitet und auch du hast bist auf einiges andere eingegangen. Vielen, vielen Dank für dieses offene Gespräch. Und wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast und falls du mal Bock hast, zu uns zu kommen, nach Deutschland, ins schöne Sauerland, wir haben auch richtig coole Spaghetti, aber auch sehr leckere örtliche Spezialitäten. Ja. Du bist herzlich willkommen.
Sehr, sehr gerne. Also ich habe mir erst schon mal gedacht, mal ins Sauerland zu kommen. Am besten schickst du mir dann nochmal die Adresse vom Gym und alles durch. Und genau. Diesen Sommer bin ich hier ein bisschen flexibler mit der Pause und ist sicher ein Trip wert.
Das wäre cool. Und was richtig schön wäre, die Johanni besucht mich ja, die Johanna Dürr. Und vielleicht kriegen wir das ja sogar hin und dann machen wir hier ein Wochenende, wo ihr euch mal präsentiert, wo ihr den Leuten was zeigen könnt. Das wäre mega. Schön,
ja. Auf jeden Fall gibst du mir die Daten durch, dann können wir das absprechen. Und ich denke, es ist eine coole Idee.
Cool. Super. Ich danke dir für das Gespräch, Thomas, und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Gleichfalls. Vielen Dank.
Danke. Ciao. Ciao, ciao.